Und Allah sagt, nur es ist so, dass ihr nicht ihr Lobpreisen verstehen könnt. Du verstehst nicht, wie der Vogel Allah lobpreist. Du verstehst nicht, wie der Baum Allah lobpreist. Du verstehst nicht, wie die Steine Allah lobpreisen. Aber wenn die Steine sogar den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßt haben, am Anfang seiner Botschaft, dann, liebe Geschwister, diese Geschöpfe, dann werden sie erst recht Allah azza wa jal lobpreisen. Und warum? Weil er es auch wirklich wert ist, gelobt zu werden. Und natürlich, ihr wisst, dass das Wort Lobpreisen, Al-Hamid, wie wir in Surah Al-Fatiha darüber gesprochen haben, als wir gesagt haben, was bedeutet Alhamdulillah Rabbil Alamin, und wir haben gesprochen über den Unterschied zwischen Loben und Danken. Wir haben gesagt, Loben und Danken ist nicht das Gleiche. Man dankt jemandem für etwas, was er einem getan hat. Aber du lobst jemanden aufgrund seiner Eigenschaften, die er hat. Das heißt, auch wenn er dir nichts getan hat, du lobst ihn. Ich meine, wenn er dir nichts getan hat, nichts Gutes getan hat, meine ich damit, ja? Trotzdem, du lobst ihn, subhanahu wa ta'ala. Und du preist ihn. Und du erwähnst ihm seinen schönsten Namen. Und du verherrlichst ihn. Obwohl er, natürlich, er gibt dir immer etwas. Aber auch wenn er dir jetzt nichts Spezielles gegeben hat, du lobpreist ihn trotzdem und du verrichtest deine Gebete, auch wenn du jetzt nicht Spezielles, irgendwas Bestimmtes auf dem Herzen hast. Und Allah beschreibt sich weiterhin. Dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Und Allah ist über alles Zeuge. Wenn Allah also dem, das heißt, das ist das Verwunderliche. Allah will uns damit ausdrücken, unter anderem wie Geschwister, dass wie kann es sein, dass dieser Herrscher, Allah, dass dieser König damals, der gelebt hat, dieser ungläubige König, wie kann es sein, dass er Leute quält und bestraft dafür, dass sie geglaubt haben an Allah Azza wa Jal, der alle überwältigt, der lobenswürdig ist tatsächlich, den die Herrschaft von Himmel und Erde gehört und auch noch über alles Zeuge ist, das alles weiß. Wieso kann man jemandem so etwas vorwerfen? Nun sieht man, wie weit abgedriftet manche ungläubigen Menschen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Allah gehört die Herrschaft Al-Mulk. Es gibt niemanden, der Anteil an dieser Herrschaft hat. Das heißt, auch wenn du sagst, mir gehört das Auto, mir gehört der Schlüssel, mir gehört dieses Haus, das ist meine Frau, weiß nicht was, das ist alles kein wirklicher Eigentum. Das sagst du zwar so, wird geduldet, aber in Wirklichkeit, du und was dir gehört, gehört Allah Azza wa Jal. Deswegen, keiner hat das Recht, Allah subhanahu wa ta'ala zu widersprechen, wenn er etwas Bestimmtes will in seinem eigenen Reich. Ihm gehört subhanahu wa ta'ala die Herrschaft und keinem, weder Jesus a.s. noch Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noch irgendein König hat irgendeinen Anteil an dieser Herrschaft. Allah azza wa jal hat ihn sozusagen, hat die Menschen ihn geduldet, dass sie Besitzer sind. Und der Unterschied zwischen Besitzer und Eigentümer ist klar. Besitzer, jemand verfügt über das Nutzungsrecht einer Sache. Ja? Aber Eigentümer, Eigentümer ist Allah azza wa jal, von allem, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn du sagst, wenn du solch ein Haus hast, die gehört, das Haus gehört dir sozusagen, ja? Und du sagst, ich möchte dieses Haus dem Erdboden gleich machen, grundlos. Darfst du nicht, haram. Da hat man Itlaf und du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Weil das ist nicht dein Vermögen, das ist das Vermögen Allah subhanahu wa ta'ala. Er erlaubt dir mit diesem Vermögen bestimmte Dinge zu tun, aber nicht was du willst. Du kannst nicht sagen, ich nehme mein Geldschein und verbrenne ihn einfach. Darfst du nicht. Das ist nicht dein Recht, weil es dir nicht, letztendlich nicht gehört. Und Allah ist über alles Zeuge. Gewiss, diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Wir möchten uns jetzt diesbezüglich einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen. Und zwar hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam uns die Geschichte erzählt, die dieser Sura zugrunde liegt. Das heißt, Allah hat uns das Wichtigste und Wesentlichste hier erklärt. Es geht um gläubige Menschen, die waren ungläubig. Die waren ungläubig. Und sie haben an Allah geglaubt, aufgrund eines bestimmten Ereignisses. Und dafür wurden sie gequält. und verbrannt, und Allah subhanahu wa ta'ala droht ihnen ebenfalls die Strafe des Verbrennens an. Das ist der Zusammenhang. Allah sagt hier, für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Warum? Weil sie haben das mit den Menschen auch gemacht. Deswegen bekommen sie die gleiche Art Strafe im Jenseits. Nur, sieht äußerlich so aus, als wäre es gleich. Ist aber nicht das gleiche. Genauso wie der Wein, den du im Jenseits trinken wirst, ist nicht, der heißt zwar Wein, aber er ist nicht der gleiche wie in diesem Leben. In Sahih Muslim berichtet uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes, und schließt direkt die Übersetzung in deutscher Sprache vor. Ist ein längerer Hadith, aber wir genießen ihn, hören einmal zu, und dann wissen wir, worum es hier in dieser Geschichte geht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, eine Sekunde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, es gab in der Zeit vor euch einen König. Er hatte einen Sahir. Sahir auf Deutsch wird Zauberer. Okay? Er hatte einen Zauberer. Und Zauberei, Sihr, ist wahr. Das gibt es. Ja? Nur ich bevorzuge meistens das Wort Sihr oder Zauberei, statt Zauberei zu verwenden, weil manche Leute verstehen unter Zauberei etwas, was nur Allah Azzawajal kann. Also unter Zauberei im Islam versteht man nicht, dass eine Person imstande ist, eine Sache umzuwandeln oder aus nichts etwas zu erschaffen oder so etwas. Ja, aus einem Tuch ein Kaninchen zu machen. So etwas kann nur Allah Azza wa Jalla, kein Mensch. Und die Geschichte von Pharao und den Zauberern ist bekannt. Ja. Aber trotzdem, wir sagen Zauberer oder Sihr, und wir wissen inshallah ta'ala, was damit gemeint ist, oder wir wissen auch nicht, was gemeint ist, auch nicht stimmt. Es gab in der Zeit vor euch einen König, er hatte einen Zauberer. Als er, der Zauberer, alt wurde, sagte er zum König, der hat sich in Sahih Muslim. Der Zauberer sagte zum König, ich bin gealtert, so schicke mir einen kleinen Jungen, Knaben, damit ich ihm die Zauberei lehre. Daraufhin schickte er ihm einen Jungen, damit er ihn lehrt. Auf seinem Weg zum Zauberer war ein Mönch. Er setzte sich immer zu ihm und hörte sich seine Worte an. Sie gefielen ihm. Immer wenn er zum Zauberer gehen wollte, ging er am Mönchen vorbei und setzte sich zu ihm. Wenn er dann zum Zauberer kam, schlug er ihn, weil er kam zu spät zum Termin. Der Junge klagte darüber beim Mönch. Da sagte er, wenn du vor dem Zauberer Angst hast, sag einfach, meine Familie hat mich aufgehalten. Und wenn du vor deiner Familie Angst hast, sagst du einfach immer, der Zauberer hat mich aufgehalten. Ja, und dadurch gewinnt er also bei beiden Zeit und kann die Zeit verbringen beim Mönch. Gemeint natürlich, Mönch ist hier ein gläubiger Muslim, denn die Rahbaniyya, das heißt das Mönchtum, ja, das ist eine Sache, manche Gelehrte sagen, das war gesetzlich früher. Das heißt also, gehörte zur Scharia mancher Propheten vor uns. Heutzutage Mönchtum im Islam gibt es nicht. Okay? Aber hier mit Mönch gemeint ist damals ein gläubiger Mensch, der sich diesem Leben entsagt hat, in Askese leben wollte, gemäß der Scharia, gemäß dem Gesetz des Propheten seiner Zeit. Also es geht hier um einen besonders gläubigen Menschen. Das ist ein Mönch. Hier in diesem Haus. Also ein Muslim war, nicht ein Christ denkt oder so. Es war ein Muslim. Das heißt also, er sagt ihm immer, wenn deine Familie Ärger macht, dann sag ihm, der Zauberer hat mich aufgehalten. Und wenn du beim Zauberer sagst, meine Familie hat mich aufgehalten, und so gewinnst du Zeit. Er machte es so. Und eines Tages kam der Junge auf einem riesengroßen Tier geritten, das die Leute aufhielt. Das heißt also, er ritt damit durch die Stadt und die Leute alle bewunderten das Tier, wie groß, vielleicht war es ein Elefant, Allah weiß, was für ein Tier es war. Er sagte sich, heute werde ich wissen, ob der Zauberer besser ist oder der Mönch. Okay? Weil der Junge war noch jung und er wusste nicht, was jetzt die Wahrheit liegt, wo liegt die Wahrheit. Er sagte sich, heute werde ich wissen, ob der Zauberer besser ist oder der Mönch. Er nahm einen kleinen Stein, ein Steinchen, und sprach, O Allah, wenn dir der Mönch lieber ist als der Zauberer, so töte dieses Tier, damit die Menschen weiterlaufen. Daraufhin bewarf er das Tier und das Tier starb. Das große Tier, ein Steinchen geworfen, ist gestorben. Das heißt also, sein Dua wurde erhört. Und die Leute liefen weiter. Er ging dann zum Mönch und teilte ihm dies mit. Der Mönch sagte: Mein Kind, du hast es geschafft, besser zu sein als ich. Ich sehe ja, was mit dir geschieht. Er hat immer gelernt. Und das weist sogar vielleicht darauf hin, dass das Kind sehr wohl überzeugt war von dem, was er, und nicht im Zweifel war. Sondern er wollte vielleicht, dass die Leute sehen, was die Wahrheit ist. Wallahu a'lam. Ich sehe ja, was mit dir geschieht. Du hast diese Stufe, die hohe Stufe erreicht. Dann sagt er: Aber du wirst auf die Probe gestellt werden. Und wenn du auf die Probe gestellt wirst, verweise niemanden auf mich. Weil er weiß, sein Leben liegt auf dem Spiel. Denn die Leute in seinem Volk sind ungläubig. Der Prophet sagte weiterhin: Der Junge heilte sogar Blindgeborene und Weißgefleckte, diese Vitigolo-Krankheit und Hautkrankheit. Und er heilte alle möglichen Arten von Krankheiten. Das heißt, er heilte im Sinne von, er machte Dua und Allah heilte. Das haben wir vielleicht gleich sehen werden. Ein Sitzgenosse des Königs, der bereits erblindet war, hörte davon. Sitzgenosse, jemand ist immer dieser Sitzung, die König, der König sitzt mit seinen Leuten. Einer von ihnen, der war aufgrund seines hohen Alters, ist er bereits blind geworden. Ein Sitzgenosse des Königs, der bereits erblindet war, hörte davon. Da heißt es, gibt es jemanden, der kann heilen und so. Und brachte ihm viele Geschenke. Er sagte: All das werde ich dir geben, wenn du mich heilst. Daraufhin sagte der Junge: Ich heile niemanden, sondern Allah ist es, der heilt. Wenn du an Allah glaubst, dann werde ich Allah darum bitten und er wird dich heilen. Vielleicht Da'wah ausgenutzt, weil der ist nicht gläubig. Er glaubte an Allah. Es wurde gläubig, wurde Muslim und Allah heilte ihn. Er ging dann zum König, der Sitzgenosse, setzte sich zu ihm, wie gewohnt, in seine Sitzung also. Der König sagte: Wer hat dir dein Augenlicht zurückgegeben? Er sagte: Mein Herr, mein Rabb. Da sagte der König: Hast du etwa einen anderen Herrn als mich? A'udhu billah. Er sagte: Allah ist sowohl mein als auch dein Herr. Das ist die Aussage eines gläubigen Menschen, dessen Herz erfüllt ist mit Iman. Denn müsst ihr euch vorstellen, der redet nicht mit irgendjemandem. Der redet mit jemandem, der der Herrscher dieses Landes ist. Der braucht nur mit den Fingern schnipsen und du bist im Kerker. Heutzutage, die Leute haben Angst vor viel weniger, damit du dich bewusst machst. Die Leute heutzutage haben Angst vor viel weniger Dingen als das. Daraufhin begann er, ihn so lange zu quälen, bis er ihn auf den Jungen verwies. Dann wurde der Junge gebracht und der König sprach zu ihm: Mein Kind, du hast eine solche Kenntnis in der Zauberei. Natürlich keine Zauberei, gar nichts. Ja? Du hast eine solche Kenntnis in der Zauberei, dass du schon den Blindgeborenen und Weißgefleckten heilen kannst und so weiter und so fort. Er sagte: Ich heile niemanden, sondern Allah ist es, der heilt. Daraufhin begann er ihn so lange zu quälen, bis er auf den Mönch verwies. Was eigentlich nicht hätte machen sollen, aber unter den Qualen, Allahu A'lam, jeder Mensch reagiert anders. Es wurde zu ihm gesagt, das heißt zum Menschen, es wurde zum Mensch gesagt: Verlasse deine Religion. Doch er weigerte sich. Daran verlangte der König nach einer Säge und legte sie an den Scheitel des Kopfes des Menschen an und teilte ihn in zwei Teile, sodass seine beiden Hälften zu Boden fielen, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann wurde der Sitzgenosse des Königs gebracht. Es wurde zu ihm gesagt: Verlasse deine Religion. Doch er weigerte sich. Er verlangte nach einer Säge und legte sie an den Scheitel seines Kopfes an und erteilte ihn in zwei Teile, sodass seine beiden Hälften zu Boden fielen. Dann wurde der Junge gebracht. Es wurde zu ihm gesagt: Verlasse deine Religion. Doch er weigerte sich. Daraufhin übergab ihn der König an ein paar seiner Freunde, ein paar seiner Genossen, und sagte: Bringt ihn zum Berg so und so und besteigt ihn mit ihm. Sobald ihr die Bergspitze erreicht habt, sollte er seine Religion nicht verlassen. Entschuldigung, sollte er seine Religion verlassen, lasst von ihm ab. Ansonsten schmeißt ihn runter vom Berg. Sie brachten ihn zum Berg. Da sagte er: O Allah, schütze mich vor ihnen, wie auch immer du willst. Daraufhin bebte der Berg unter ihnen und sie alle fielen herunter vom Berg, außer also dem Jungen. Und er ging zu Fuß zum König. Da sprach der König zu ihm: Was ist mit deinen Begleitern passiert? Er sagte: Allah hat mich vor ihnen geschützt. Immer wieder, wie gesagt, wische hier der Tawhid. Immer wieder verweist, dass Allah also derjenige ist, der heilt. Allah derjenige ist, den man zu ihm Dua macht. Allah ist derjenige, der ihn beschützt hat. Nicht seine Klugheit, nicht seine Fähigkeit, nein. Daraufhin übergab er ihn ein paar anderen seiner Leute und sagt: Bringt ihn auf ein Schiff inmitten des Meeres. Sollte er seine Religion verlassen, lasst ihn gehen. Ansonsten werft ihn ins Meer. Sie brachten ihn dorthin und er sprach: O Allah, schütze mich vor ihnen, wie auch immer du willst. Da drehte sich das Schiff um und sie alle ertranken und er ging zu Fuß zum König wieder zurück. Da sprach der König zu ihm: Was ist mit deinen Begleitern passiert? Er sagte: Allah hat mich vor ihnen geschützt. Da sagte er zum König: Du wirst mich nicht töten können, bis du das machst, was ich dir befehle. Er sagte: Und was ist das? Er sagte: Versammle alle Leute an einem Platz. Dann kreuzigst du mich an einem Baumstamm. Hierauf nimmst du einen Pfeil aus meiner Pfeiltasche, setze den Pfeil an den Griff des Bogens und sprich im Namen Allahs, des Herrn des Jungen. Er will aus ihm einen Muslim machen. Sprich im Namen Allahs, des Herrn Jungen, sonst wirst du das nicht schaffen können. Dann bewirf mich. Wenn du das machst, wirst du mich töten. Daraufhin sammelte er die Leute alle auf einen Platz, kreuzigte ihn an einen Baumstamm, nahm einen Pfeil aus seiner Pfeiltasche, legte ihn an den Griff des Bogens und sprach im Namen Allahs, des Herrn des Jungen. Darauf bewarf er ihn und der Pfeil traf ihn an seiner Schläfe. Dann legte der Junge seine Hand an seine Schläfe, wo ihn der Pfeil getroffen hat, und er starb. Die Leute sagten: Wir glauben an den Herrn des Jungen. Das sind Muslime geworden, die Leute, alle Anwesenden. Wir glauben an den Herrn des Jungen. Wir glauben an den Herrn des Jungen. Dreimal. Dann brachte man den König und sagte: Siehst du, die Leute, jetzt kommen die schlechten Freunde aus dem Sein. Siehst du, das ist es, wovor du Angst hattest. Bei Allah, genau das, was du befürchtet hattest, ist eingetroffen. Die Leute sind Gläubige geworden. Daraufhin ordnete er den Ausbau eines Grabens an den Eingängen zu den Gassen an. Einen riesengroßen Graben, ausgegraben. Es wurde ausgegraben und das Feuer wurde entfacht. Und er sprach: Wer seine Religion nicht verlässt, den verkohlt darin. Und dann wurde, also das jetzt sage ich jetzt, dann wurden die Leute nach und nach, wa'l'a'adhu billah, in diese Feuergrube reingeschworfen, wie Allah uns darüber berichtet im Koran. Und dann sagt der Prophet, da wurde auch eine Frau gebracht mit ihrem kleinen Kind. Sie blieb stehen, das heißt, sie zögerte. Sie hatte Angst, sie wollte nicht in das Feuer reinfallen, damit sie nicht hineinfällt. Sie zögerte, damit sie nicht hineinfällt. Da sprach das Kleinkind zu ihr, ihr Säugling, sprach zu ihr: O Mutter, hab Geduld, denn du befindest dich auf der Wahrheit. Und Taban, sie ist auch dann da reingegangen. Das ist die Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim, die auch überliefert wird bei anderen, wie Tirmidhi, die dieser Sache zugrunde legt. Aber wir sehen, liebe Geschwister, dass eine wichtige Sache. Die Geschichte zu kennen ist eine schöne Sache und gibt auch viele Lektionen, die man daraus verstehen kann. Aber wir lernen daraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der am besten Geschichten erzählt überhaupt. Warum? Weil er sagt dir genau das, was für dich bei der Geschichte wichtig ist. Weil viele Leute beschäftigen sich mit Kleinigkeiten, ist schön und gut, aber entscheidend ist, dass Allah sagt im Koran Karim: Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Das heißt, wir berichten dir die schönsten Geschichten. Deswegen, wenn du einen Geschichtenerzähler hörst, der Geschichten erzählt, die nicht aus dem Koran und der Sunna des Propheten stammen, dann mach mal drei Fragezeichen. Warum macht er das überhaupt? Warum erzählt er nicht aus den Geschichten des Koran? Du hast im Koran al-Karim Geschichten für jeden Menschen. Geht es um Geduld, du hast genug Geschichten. Geht es um den Kampf zwischen Gläubigen und Ungläubigen, du hast genug Geschichten. Geht es um das Leugnen, du hast genug Geschichten. Es gibt genug Geschichten im Koran, im Sinne sogar die besten Geschichten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Allah sagt in der 10. Ayah dann, singe es übersetzt: Gewiss diejenigen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Diese Ayah ist allgemein. Sie bezieht sich auf diese Leute, Ashab al-Ukhdud, die Leute des Grabens, und sie bezieht sich auf die Leute der Quraysh, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba, quälten, und sie bezieht sich auf jeden Menschen, der die gläubigen Menschen quält. Gewiss diejenigen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen, Mujahid sagt, in Versuchung bringen bedeutet dir quälen. Warum? Weil wenn du gequält wirst, dann wirst du in die Versuchung gebracht, vielleicht deine Religion zu verlassen. Und hierauf nicht in Reue umkehren. Allahu Akbar. Das heißt, selbst diese Menschen, die so eine Gräueltat verrichten, wenn sie Allah um Verzeihung bitten würden, Allah würde ihre Sünden verzeihen. Subhanallah. Die Menschen, die andere getötet haben, wenn sie Allah um Verzeihung bitten würden, obwohl sie gläubige Diener Allahs getötet haben, Allah würde ihnen verzeihen. Weil es gibt keine schlimmere Sünde als der Kufr. Und wenn du den Islam annimmst, sind alle deine Sünden weg. Subhanahu wa ta'ala. Aber diejenigen, die eben nicht bereuen, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Und hier in dieser Ayah lernen wir, in dieser Geschichte lernen wir, liebe Geschwister, es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Feinden die Oberhand gibt. Eine Zeit lang. Kann sein. Kann sein, dass Nicht-Muslime mächtiger sind und stärker sind und mehr zu sagen haben als Muslime, die gottesfürchtig sind und mit denen Allah sogar zufrieden ist. Das wollen wir betonen. Das heißt, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala steht nicht im direkten Zusammenhang damit, ob du in dieser Welt reich bist, ob du in dieser Welt was zu sagen hast, ob du in dieser Welt angesehen bist bei den Menschen. Muss nicht sein. Überhaupt nicht. Kann sein, muss aber nicht sein. Und deswegen, das ist eine Versuchung für die Menschheit allgemein. Weil wenn sie sehen, dass die Muslime schwach sind, dann sie denken, der Islam ist schwach. Muss aber überhaupt nicht sein. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel von Menschen, ihr Leben hat geendet mit dem Tod. Und nicht irgendein Tod, ein qualvoller Tod. Das ist nicht eine einfache Sache. Und trotzdem, sie waren auf dem richtigen Weg. Und trotzdem, sie werden ins Paradies gehen, zweifellos. Allah sagt in der darauf folgenden Ayah: Gewiss diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Gärten geben durch Alt von Bächen. Das ist der große Erfolg. Das heißt, diejenigen Menschen, die es zur Regelmäßigkeit gemacht haben, zu glauben, immer sie glauben, was Allah sagt. Sie leugnen nichts von dem, was Allah sagt, im Gegensatz zu den ungläubigen Menschen. Und sie machen regelmäßig gut, sie verrichten ihre Gebete, sie entrichten ihre Zakat, sie fasten, sie machen regelmäßig gute Taten, denn wer regelmäßig gute Taten macht, den kann man als ein gutes Tunenden bezeichnen. Aber wer nur einmal was Gutes macht, ist kein gutes Tunenden. Jemand, der einmal spendet, ist nicht ein spendabler Mensch. Aber jemand, der regelmäßig Geld ausgibt für seine Geschwister, das ist ein großzügiger Mensch. Jemand, der immer wieder verzeiht, wenn man etwas antut, das ist ein verzeihender Mensch. Das ist der große Erfolg, das Erwähnte. Dass man nämlich in einem Garten ist, in einem Garten Edens, Jannat wa Adn, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, und darin ewig und für immer bleibt. Und dieser Garten ist durcheilt von Bächen. Und diese Bäche, Allah weiß alleine subhanahu wa ta'ala, was darin ist und wie diese Bäche fließen und wie süß der Geschmack ist dieser Bäche, die dort gibt. Denn Allah beschreibt es in Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was in diesen Bächen fließt. Flüsse aus Milch, Flüsse aus Wein, Flüsse aus Honig, subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir daran denken, der Honig im Jenseits, nicht der gleiche Honig mit diesem Leben. Und der Wein im Jenseits, nicht der gleiche Wein wie diesem Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon zu trinken geben, inshallah ta'ala. Das Zupacken deines Herrn ist wahrlich hart. Inna batusha rabbika lashadid. Das Zupacken, liebe Geschwister, unseres Herrn, ist wahrlich hart für diejenigen Menschen, die ungläubig sind. Für diejenigen Menschen, die beharrlich sind in ihrem Leugnen. Die immer wieder, wenn Allah etwas berichtet, sie zweifeln daran. Die immer wieder, wenn der Prophet etwas sagt, sallallahu alaihi wasallam, sie lehnen das ab. Einmal, zweimal, dreimal, sie sind Leugner. Sie glauben nicht. Für solche Menschen ist das Zupacken, wenn Allah sie einmal gegriffen hat, eine gewaltige Sache. Und das ist diejenige Sache, aufgrund derer Allah geschworen hat nach der zweiten Auslegung. Denkt dran, wir haben gesagt, Qutila Ashab al-Ukhdud, nach einer Bedeutung bedeutet, verflucht seien die Leute des Grabens. So brauchen wir immer noch die Aya, wo Allah uns berichtet, was er uns sagen will, und das ist das, was Allah uns sagen will. Die ungläubigen Menschen, es kann sein, sie leben gut und reich und mächtig und gesund und sie bekommen Kinder von Allah subhanahu wa ta'ala und sie haben Macht, die man sich nicht vorstellen kann. Aber Allah wird eines Tages zugreifen. Diese Menschen werden sterben und sie haben auch keinen Trank, der sie ewig leben lässt. Und sie werden eines Tages dem Todesengel begegnen. Und dann wird abgerechnet. Und dann werden sie sich die Frage nochmal stellen können, ob sich das gelohnt hat, was sie gemacht haben. Hat sich das gelohnt, in diesem Leben als ungläubige Menschen zu leben und alles zu genießen, was es gibt? Oder wäre ein wenig Verzicht besser für sie gewesen, damit sie dafür einen guten Ersatz im Jenseits bekommen? Gewiss, er macht den Anfang und lässt wiederkehren. Manche Gelehrte sagen, er macht den Anfang der Strafe und lässt wiederkehren. Das heißt, er hat den Anfang der Strafe gemacht bei den Leuten des Grabens, indem er sie hat verbrennen lassen durch ihr eigenes Feuer. Und er lässt die Strafe wiederkehren im Jenseits, weil sie in die Hölle gehen werden. Und die offensichtliche Bedeutung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen, das ist die Ansicht von Tabari, die ich gerade erwähnt habe, rahimahullah. Und die offensichtliche Bedeutung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung am Anfang macht und die Schöpfung wiederkehren lässt. Und er ist der Allvergebende, der Liebevolle. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, liebe Geschwister, ist der Liebevolle. Wollt ihr wissen, dass er der Allvergebende ist, weil er immer wieder vergibt. Das Wort Arabisch Ghafur weist darauf hin, dass er immer wieder die Sünden vergibt. Wenn du eine Sünde begehst und du bittest Allah um Verzeihung, aufrichtig, Allah verzeiht dir. Was ist, wenn du die gleiche Sünde noch einmal machst? Wenn du Allah danach wieder um Verzeihung bittest, Allah verzeiht dir ein zweites Mal. Bei drei ist Schluss? Nein, bei drei ist nicht Schluss. Beim dritten Mal, wenn du Allah wieder um Verzeihung bittest, aufrichtig die Sünde bereust, Allah verzeiht dir ein drittes Mal. Das vierte Mal, liebe Geschwister, solange, der Prophet hat uns berichtet, solange du immer wieder Allah um Verzeihung bittest, wird er dir immer wieder vergeben. Solange du die Hoffnung auf Allahs Vergebung nicht aufgibst, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht im Stich lassen. Sobald du aber die Hoffnung aufgibst und sagst, Khalas, ich habe so viel gesündigt und Allah wird mir nicht mehr verzeihen, deswegen schäme ich mich, Allah um Verzeihung zu beten, weil das eine Art Heuchelei, dann hat der Shaitan gegen dich gewonnen. Deswegen dürfen wir niemals die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala aufgeben. Er ist der Allvergebende und der Liebevolle. Willst du sehen, wieso er liebevoll ist und allvergebend ist? Hör dir den folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam an, den Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala und Imam Muslim beide überliefert haben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß übersetzt heißt es, wahrlich, Allah wird am Tag der Auferstehung den Gläubigen an sich heranrücken, den gläubigen Menschen. Das heißt, um mit ihm abzurechnen. Er wird den Gläubigen zu sich heranrücken. Und er wird ihn beschützen. Und er wird zu ihm, das heißt beschützen, das heißt, er wird seine Sünden verdecken, dass keiner kriegt das mit. Das heißt, was er jetzt mit ihm redet, keiner kriegt das mit, von allen Geschöpfen an diesem Tag. Er wird zu ihm sagen, kennst du die Sünde so und so? Er wird sagen, jawohl, mein Herr. Kennst du die Sünde, die du begangen hast, so und so? Er wird sagen, jawohl, mein Herr. Und das wird so lange gehen, immer bis der gläubige Mensch die Sünden zugibt und eingesteht. Alle seine Sünden wird er eingestehen, die er gemacht hat. Bis er davon überzeugt ist, sagt der Prophet, bis er davon überzeugt ist, dass er selbst der Vernichtung heimfallen wird. Das heißt, er wird davon überzeugt sein, dass er in die Hölle gehen wird. Aufgrund aller Sünden, die er hat, sie, Allah weiß sie, und er sagt, ja, ich habe sie gemacht. Er hat auch keine Ausrede dafür. Was erwartet er? Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und daran erkennst du den Namen Al-Ghafur und Al-Wadud, Satartuha alayka fid dunya, wa ana aghfiruha laka al-yawm. Allah azza wa jalla sagt zu ihm, in diesseits hatte ich dir diese Sünden verdeckt, ich habe dich nicht bloßgestellt in diesseits für diese Sünden, und am heutigen Tag werde ich sie dir alle vergeben. Subhanahu wa ta'ala. Allah beschreibt sich weiterhin, er ist der Allvergebende und der Liebevolle, der Herr des Thrones, der Ruhmvolle. Der Herr des Thrones, das heißt der Eigentümer des Thrones. Der Thron ist die gewaltigste Schöpfung, die wir überhaupt kennen. Allah sagt über Al-Kursi, den Thronschemel, dass er Himmel und Erde umfasst. Aber dieser Himmel und Erde umfasst, yani Allahu a'lam, wie groß das ist. Aber der Thron selbst, oder dieser Kursi, dieser Thronschemel im Vergleich zum Thron Allah subhanahu wa ta'ala, ist vergleichbar, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder einer seiner Sahaba, vergleichbar mit einem Ring, den du in der Hand hast, wenn du in der Wüste stehst und diesen Ring schmeißt. Vergleich mal diesen Ring, ob du ihn noch sehen wirst, wenn er auf den Boden fällt, im Vergleich zu der gesamten Wüste, die du um dich herum hast. Das ist das Verhältnis zwischen dem Kursi, dem Thronschemel, und dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Thron Allahs ist dasjenige Geschöpf, über das er sich nach seiner Schöpfung erhoben hat, subhanahu wa ta'ala. Der Ruhmvolle. Der Ruhmvolle Al-Majid bedeutet auch der Edle. Und das ist eine Lesart. Und zwar, Dhul-Arshil Majidu. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Ruhmvolle. Der Herr, der Besitzer des Thrones, der Ruhmvolle. Das heißt, Allah, er beschreibt sich damit. Und einer anderen Lesart heißt es, Dhul Arshil Majidi. Ja, bei Kisai und bei Hamza heißt es, Dhul Arshil Majidi, das heißt, der Ruhmvolle ist jetzt eine Eigenschaft des Thrones. Also muss man es anders übersetzen und sagen, der Herr des ruhmvollen Thrones. Der Herr des ruhmvollen Thrones. Er tut alles, was er will. Fa'alun lima yurid. Er verzeiht, wem er will. Er bestraft, wen er will. Er erschafft, was er will. Er verbietet, was er will. Er erlaubt, was er will. Niemand kann seinen Befehl und seine Anordnung zurückweisen, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt zu seinem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Hal ataka hadithul junud? Ist zu dir die Geschichte der Herrscharen gekommen? Die Geschichte der Herrscharen von Thamud und Pharaon und Thamud. Die Geschichte von Pharaon und Thamud sind Paradebeispiele für Menschen, die aufsässig waren, töricht waren, Menschen, die die Gesandten der Lüge bezichtigt haben. Die Thamud ihren Propheten Salih, den Rasul Salih, und der Pharaon den Rasul Musa und auch den Nabi Harun, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein und ihnen Segen schenken. Diese Herrscher, warum werden sie erwähnt? Weil das sind Tatsachenbeschreibungen. Die Leute der Quraysh kennen die Geschichte von Musa. Und die Juden, die Christen auch. Und die Leute der Quraysh kennen die Geschichte von Thamud. Weil das ein Stamm ist, der in ihrer Nähe gelebt hat. Auf der arabischen Halbinsel teilweise. Sie kennen diese Geschichten. Und sie wissen, dass sie die Gesandten der Lüge besichtigt haben. Und sie wissen, dass sie vernichtet worden sind. Und von den Thamud siehst du nur noch die Häuser, in denen sie gelebt haben, bis zum heutigen Tag. Und trotzdem wollen sie nicht lernen. Trotzdem wollen sie nicht verstehen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch ein Gesandter ist wie Salih, der, wenn sie ihm nicht gehorchen, das Gleiche mit ihnen geschehen kann, wie mit den Thamud geschehen kann. Wie können sie also so töricht sein und so unvernünftig sein, die Botschaft abzulehnen, wo ihnen dann das Gleiche passieren wird wie den anderen? Deswegen ist zu dir die Geschichte der Herrscher nicht gekommen. Das heißt, du hast ihnen doch diese Geschichten schon vorgelesen. Du hast ihnen doch diese Geschichten vorgelesen, aber sie haben sich nicht ermahnen lassen. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, sind dem Leugnen der Botschaft verhaftet. Das heißt, immer wieder leugnen sie. Ob es Thamud ist, Ad ist, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, oder vorher Musa, Isa, egal welche Propheten kommen, zu welchem Volk auch immer, zwischen den Arabern kam nicht jetzt Musa und Isa, aber sie glauben diese Geschichte nicht und sie bezichtigen unseren Gesandten sallallahu alaihi wasallam der Lüge ohne Beweis. Das ist der Punkt. Wenn sie wenigstens sagen könnten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal natürlich hat er das niemals, hat zum Beispiel in der Situation sonst so gelogen, deswegen glauben wir ihm nicht mehr. Nein! Sie haben selbst über ihn gesagt, Al-Amin, bevor er als Prophet berufen worden ist. Sie haben selbst über ihn gesagt, er ist der Vertrauenswürdige. Er ist unter uns, gilt als der Vertrauenswürdige. Sag, wieso vertraust du ihm? Und jetzt plötzlich vertraust du ihm nicht mehr, wo es um eine viel wichtigere Angelegenheit geht. Und du hast überhaupt kein Argument zu leugnen. Du kennst sogar Geschichten von Menschen, die vernichtet worden sind, weil sie so gehandelt haben, wie ihr jetzt auch gerade handelt. Doch Allah ist hinter ihnen her, sie umfassend. Das heißt, niemand fällt aus dem Machtbereich Allah subhanahu wa ta'ala und man darf nicht denken. Und deswegen gemeint ist, liebe Geschwister, dass all das ist ein Teil des Planes Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, vielmehr ist ein ruhmvoller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel. Das heißt, sie, als würden sie sagen, wir glauben nicht an diesen Koran. Wenn ihr nicht an den Koran glaubt, woher kommt er? Das heißt, dann müssen sie sagen, es ist entweder ein Menschenwort oder es ist das Werk eines Zauberers oder das Werk irgendeines anderen. Deswegen sagt Allah, nein, es ist nicht so, wie sie behaupten. Vielmehr ist dieser Koran ein ruhmvoller, das heißt ein edler Koran. Es ist kein Menschenwort auf einer wohlbehüteten Tafel. Diese wohlbehütete Tafel ist oben, irgendwo ganz oben, zu der kein Mensch Zugang hat, zu der kein Shaitan, kein Jinn und kein Mensch, niemand hat Zugang dazu, sodass ihr sagen könntet, dieses Wort sei von jemand anderes gemacht worden. Niemand die Eigenschaft wohlbehütet, auf Arabisch mahfuz, in einer Lesart, in der Lesart der Mehrheit, heißt es fi lawhin mahfuzin. Das bedeutet, die Tafel, sie ist wohlbehütet und der Koran dadurch automatisch auch, weil der Koran ist ja ein Teil dieser Tafel. Und in einer anderen Lesart heißt es fi lawhin mahfuzun, in der Lesart von Nafi', und das bedeutet, dass das Wort mahfuzun sich auf den Koran bezieht, und dann müsste man das übersetzen, nein, vielmehr ist ein ruhmvoller, wohlbehüteter Koran auf einer Tafel. Auf einer Tafel. Das heißt, wohlbehütet vor Zauberei, vor Satanen, vor jeglicher Veränderungen. Und Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtete über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, und dieser Hadith in Sahih al-Bukhari überliefert worden, und ist auch ein wichtiger Hadith in Bezug auf die Aqidah der Muslime, إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. Übersetzt auf Deutsch bedeutet das ungefähr: Wahrlich, nachdem Allah die Schöpfung gemacht hat, hat er bei sich über seinen Thron aufgeschrieben: Wahrlich, meine Barmherzigkeit holt meinen Zorn ein. Oder andere Überlieferung heißt es: Meine Barmherzigkeit überwältigt meinen Zorn. Die Barmherzigkeit Allahs ist viel größer als Zorn. Das wissen wir, warum Allah Ar-Rahman Ar-Rahim heißt. Und auch wissen wir hier, dass Allah Azza wa Jal über seinem Thron ist. Weil er sagte, Allah, nachdem er die Schöpfung erschaffen hat, hat er bei sich über seinem Thron geschrieben und so weiter und so fort. Die Aqidah ist von Ahl Sunnah al-Jama'ah, Alhamdulillah, ist klar und deutlich und belegt, nicht nur durch den Koran, oder besser gesagt, durch den Koran in erster Linie und auch durch die authentischste Sunnah überhaupt, nämlich durch den Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim und viele andere deutliche Hadithe. Wir schließen ab, liebe Geschwister, mit dem, was wir aus dieser Sura lernen. Erstens, Allah bekräftigt die Aqidah an Yawm al-Qiyamah, an den Tag der Auferstehung. Zweitens, wir lernen aus dieser Sura, dass der Lohn der Geduld ist die Gärten Edens, das Paradies. Und wir lernen, liebe Geschwister, ebenfalls, dass Allah subhanahu wa ta'ala den ungerechten Menschen schwere und strenge Strafe androht. Und wir lernen ebenfalls, dass geschichtliche Ereignisse, Geschichten aus dem Koran, Geschichten, Dinge, die passiert sind in der Vergangenheit, sie helfen uns sehr bei der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil es sind Tatsachen, die niemand leugnen kann. Du siehst die Wohnstätten von Thamud und du siehst, dass darin keiner mehr wohnt und du siehst, wie sie die Berge ausgehöhlt haben zu Wohnungen, aber die Menschen sind nicht mehr da. Das heißt, da ist was passiert. Da kannst du mal nachdenken, warum ist das so? Und wir lernen ebenfalls, liebe Geschwister, dass alles Unheil, was geschieht auf dieser Welt, ist Teil des Planes Allah subhanahu wa ta'ala. Denk niemals, dass wa'iyadu billah Allah azza wa jal das nicht in seiner Kontrolle hat. Alles, was geschieht, ist Teil seiner Kontrolle. Alles, was geschieht, er will es so haben, subhanahu wa ta'ala. Weil er hat dahinter Weisheiten. Er prüft die einen Menschen durch die anderen. Und am Ende, das gute Ende, wird den Gläubigen beschert werden. Und wir lernen ebenfalls, liebe Geschwister, den Glauben an Al-Lawh al-Mahfuz, das heißt an die wohlbehütete Tafel, auf der Allah subhanahu wa ta'ala alles hat aufschreiben lassen, was bis zum Tag der Auferstehung geschieht. Und ebenfalls befindet sich der edle Koran al-Karim geschrieben, die Worte Allahs azza wa jal, an dieser Tafel, zu der nur die gereinigten Wesen Zugang haben, die Engel. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.